Willkommen zum Hybrid-Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon spricht Silvia Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Die Dresdner Polizei plant ein konsequentes Vorgehen bei möglichen Demonstrationen, die im Zusammenhang mit dem Prager NATO-Gipfeltreffen am 21. und 22. November in Deutschland stattfinden. Man werde ausreichend Kräfte bereithalten, um je nach Bedarf angemessen reagieren zu können, informierte die Landespolizei in Dresden heute die Nachrichtenagentur ZDK. Das Konzept sei mit den tschechischen Behörden abgestimmt. NATO-Gegner hatten bereits im Internet angekündigt, dass Dresden vor und während des NATO-Gipfels ein Basislager für NATO-Gegner im Ausland sein werde, ähnlich wie während der Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank im September 2000. Zum NATO-Gipfeltreffen werden mehrere tausend Demonstranten erwartet. Das tschechische Innenministerium werde während des Treffens nach eigenen Angaben etwa 12.000 Polizisten einsetzen. Der aktuelle Stand der Vorbereitungen des NATO-Gipfeltreffens in Prag ist auch das Hauptthema der heutigen Tagung des Sicherheitsrates der Tschechischen Republik. Seine Mitglieder werden auch über den Einsatz tschechischer Soldaten im Ausland in den Jahren 2004 bis 2006 beraten. Die Tschechische Republik müsse optimal vorbereitet und imstande sein, Reserven zu mobilisieren, sagte ohne weitere Einzelheiten bezüglich des NATO-Gipfels der tschechische Premier Wladimír Špidla. Die tschechischen EU-Unterhändler haben am Montag kleine Schritte in Richtung eines Abschlusses der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union gemacht. Bei einer weiteren Runde von technischen Verhandlungen mit Vertretern der Europäischen Kommission und Dänemarks, das den EU-Vorsitz innehat, wurden vor allem bezüglich der Produktionsquoten für einige landwirtschaftliche Erzeugnisse gewisse Konzessionen an Tschechien gemacht. In der Tschechischen Republik sind 3 Monate nach dem verheerenden Hochwasser auf den Spendenkonten großer Organisationen bereits umgerechnet 16,1 Millionen Euro eingegangen. Mehr als ein Drittel davon habe die Stiftung Mensch in Not beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen zusammengetragen, meldete die Nachrichtenagentur ZDK am Dienstag. Zu den Spenden zählten auch 2 Millionen Euro der deutschen Caritas an deren tschechische Partnerorganisation. Die Regierung in Prag schätzt die Hochwasserschäden landesweit auf mindestens 2,4 Milliarden Euro. Bei den Überschwemmungen waren im August in Tschechien 17 Menschen ums Leben gekommen. Soweit die Nachrichten, die Sie auch im Internet abrufen können unter www.radio.cz. Im Anschluss geht es jetzt weiter mit tagesaktuellen Berichten und meinem Kollegen Gerald Schubert.
Tagesecho. Ja, was erwartet Sie heute in unserem Tagesecho? Wir informieren Sie über den letzten Stand der Diskussionen zwischen der Tschechischen Republik und Weißrussland im Zusammenhang mit einem Einreisevisum für den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko, der ja zum NATO-Gipfel nach Prag anreisen möchte. Wir befassen uns mit der Bildung einer neuen Stadtregierung in Prag und wir gehen der Frage nach, wie es nach der Hochwasserkatastrophe vom August eigentlich um die Wasserqualität der Moldau bestellt ist. Dies und mehr in unserem jetzigen Tagesecho, zu dem ich Ihnen viel Vergnügen wünsche. Minsk warnt sowohl die Tschechische Republik als auch die NATO davor, dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ein Einreisevisum für Tschechien zu verweigern. Dieses hatte Lukaschenko beantragt, um am NATO-Gipfel in Prag teilnehmen zu können. Näheres dazu von Dagmar Geberlova.
Wie die Internetseite Belarus Online am Montag mit Verweis auf den Direktor der Abteilung für internationale Sicherheit des weißrussischen Außenministeriums, Alexander Bjatschrow, informierte, würde Weißrussland auf eine Nichterteilung des Visums mit harten Maßnahmen reagieren. Eine solche Gegenreaktion könne dem Politologen des Instituts für internationale Beziehungen, Wladimir Votápek, zufolge jedoch keine allzu große Tragödie sein, weil die offiziellen tschechisch-weißrussischen Beziehungen, gegen die sich Lukaschenkos angedrohte Sanktionen richten könnten, ohnehin schon sehr eingeschränkt sind. Ein Problem allerdings wäre es, wenn dann überhaupt keine Visen mehr für tschechische Bürger von Seiten Weißrusslands erteilt würden. Das würde vor allem den Handelstransit auf dem Weg nach Moskau sehr komplizieren. Daher hat der tschechische Außenminister eine überaus knifflige, ja schwierige diplomatische Entscheidung zu treffen. NATO-Generalsekretär George Robertson erklärte offiziell nur, dass Lukaschenko theoretisch nach Prag kommen könne. Mehr wollte aber auch Robertson zu dem heißen Thema nicht sagen. Liegt die Last der Entscheidung also wirklich nur auf Tschechien? Wladimir Votápek sagte dazu gegenüber Radio Prag.
Pro nás je nezbytné získat jeho stanovisko nebo stanovisko Rady NATO.
Für uns ist es unbedingt notwendig, die Stellungnahme der NATO zu erfahren, weil uns sonst nur die Rolle des Schwarzen Peters bleibt. Formell ist es die Tschechische Republik, die das Visum erteilt oder auch nicht. Tatsächlich aber handelt es sich um eine Veranstaltung der NATO und diese muss sich dazu äußern, offiziell oder inoffiziell, ob sie hier jemanden wie Herrn Lukaschenko haben will oder nicht.
Da Weißrussland Mitglied des Euroatlantischen Rats für Partnerschaft ist, sei es sehr schwierig für die NATO, Lukaschenkos Delegation abzuweisen. Präsident Lukaschenko habe sich bereits ein Ersatzprogramm in Kirgisien besorgt, meldete die weißrussische Redaktion von Radio Freies Europa. Wie viel liegt Lukaschenko also wirklich daran, nach Prag zum NATO-Gipfel zu reisen?
Ich glaube, dass Lukaschenko sehr interessiert ist. Er wird in Europa nicht empfangen und für ihn ist es sehr schwierig, sich offizielle Besuche zu sichern. Entweder muss er zu seinen Partnern in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten fliegen oder aber zu einem solch merkwürdigen Regime wie Libyen. In Europa war er schon lange nicht mehr zu Gast und er wird es auch lange nicht sein können, wenn er seine Innenpolitik nicht ändert. Für Lukaschenko wäre die Anwesenheit an einem solch wichtigen Treffen wie dem NATO-Gipfel in Prag eine sehr gute Werbung, auch innenpolitisch. Ich bin sehr dafür, dass sich Tschechien die Erteilung des Visums noch sehr gut überlegt.
Prag wird über das Visum in den nächsten Tagen entscheiden. Dem Pressesprecher des tschechischen Außenministeriums zufolge wird Lukaschenko das Visum wahrscheinlich nicht erhalten.
Ein Thema aus der Innenpolitik. Vor bereits mehr als einer Woche wurden in der ganzen Tschechischen Republik die Gemeindeparlamente neu gewählt. Angesichts der großen politischen Entscheidungen, die dem Land unmittelbar bevorstehen, war jedoch die gleichzeitig stattfindende Senatswahl mit ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung allgemein von größerem Interesse. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen traten dabei ein wenig in den Hintergrund. Anders ist aber freilich die Situation in der Hauptstadt Prag, denn die Entscheidungen, die hier getroffen werden, haben oftmals auch überregionale Aspekte. Und ebenso darf die politische Signalwirkung, die vom Prager Rathaus ausgeht, nicht unterschätzt werden. Rekapitulieren wir kurz die Ergebnisse jener Wahl. Die Demokratische Bürgerpartei ODS in Prag traditionell voran kam mit mehr als 35% der Stimmen auf Platz 1 und zieht mit 30 Mandaten in das 70 Sitze zählende Stadtparlament ein. Entschieden überraschender verlief das Rennen um Platz 2. Hier kann sich Jan Kassel mit seiner neu gegründeten Partei Europäische Demokraten über einen beachtlichen Erfolg und immerhin 15 Mandate freuen. Kassel, der ehemalige, zu seiner Amtszeit relativ beliebte Prager Oberbürgermeister, war erst Mitte des Jahres zurück und aus der ODS ausgetreten, der er vor allem mangelnde politische Transparenz vorwarf. Nun trat er sozusagen gegen seine Ex-Partei an und das nicht ohne Erfolg. Erwähnenswert sind nun noch die sozialdemokratische Partei CSSD, sie erhielt etwas mehr als 14,5% und die Kommunisten mit knapp 11%. Alle anderen landeten weit abgeschlagen. Wie sehen aber nun die Koalitionsoptionen aus, die nicht zuletzt über den neuen Oberbürgermeister entscheiden werden? Anfangs hatte es so ausgesehen, als seien keine größeren Konflikte zu erwarten. Kassel etwa betonte, mit der ODS und deren Bürgermeisterkandidaten Babel Bam eine bessere Vertrauensbasis zu haben, als dies mit der alten Rathausriege der ODS der Fall gewesen sei, vor allem auf den Gebieten Transparenz und Korruptionsbekämpfung. Pavel Bam ist in dieser Hinsicht ein neuer Mann im Prager Rathaus und in dieser Konstellation könnten wir unter bestimmten Voraussetzungen bestimmt zusammenarbeiten, so Kassel. Bam selbst meinte gar, dass die drei stärksten Parteien, also die ODS, Kassels Europäische Demokraten und die CSSD, in wesentlichen stadtpolitischen Fragen sehr ähnliche Programme hätten und sprach sich für eine Zusammenarbeit auf breiter Basis aus. So lauteten jedenfalls die ersten Reaktionen. Bald nach der Wahl jedoch begann man allseits alternative Koalitionsoptionen zu eröffnen und so die eigene Verhandlungsposition zu stärken. Kassel, so hieß es, könnte etwa die ODS aus der Stadtregierung heraushalten und sich mit Hilfe der CSSD erneut zum Bürgermeister wählen lassen. Dazu würde man aber auch die Unterstützung der Kommunisten brauchen. Eine eher unwahrscheinliche Variante zwar, aber Kassel hat Verhandlungen mit den Kommunisten nicht ausgeschlossen. Und auch eine Koalition von ODS und GSSD scheint nicht unmöglich. Bevor allerdings bekannt wird, welcher Bürgermeister mit welcher Regierung künftig die Geschicke im Prager Rathaus leiten wird, muss noch über einige politische Inhalte und wohl auch einige Posten verhandelt werden. Das Ministerium für Arbeit und Soziales der Tschechischen Republik versucht, der hohen Arbeitslosigkeit der Roma-Minderheit zu begegnen. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem Problem schwer vermittelbarer Arbeitssuchender beschäftigt. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Roma-Minderheit, die laut Angaben des Ministeriums zweifellos in diese Kategorie einzuordnen ist. Katrin Sliver berichtet.
Oberstes Ziel der Arbeitsgruppe ist es, Integrationsprogramme für schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose zu erstellen, von denen viele Angehörige der Roma-Minderheit sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ungenügende Vorbereitung der Arbeitssuchenden auf den Arbeitsmarkt und ihr in vielen Fällen eher niedriger Bildungsstand gehören ebenso dazu wie die oftmals schlechte Entlohnung und Diskriminierung von Seiten der Arbeitgeber. Zdeněk Škromach, Minister für Arbeit und Soziales in der Tschechischen Republik, erläutert, warum er diese Arbeitsgruppe für so wichtig hält. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe ist im Hinblick auf die Eingliederung schwer vermittelbarer Arbeitssuchender auf dem Arbeitsmarkt, zu denen auch ein Teil der Roma-Bevölkerung gehört, von außerordentlich großer Bedeutung. Für besonders wichtig halte ich, dass sich hier Vertreter der Roma-Minderheit und Mitarbeiter des Ministeriums, die sich gerade mit dieser Problematik beschäftigen, zusammenschließen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Reformen in der öffentlichen Verwaltung ist es notwendig, Wege zu finden, Probleme an ihrem Ursprung anzupacken. Im Falle der hohen Arbeitslosenquote von Roma handelt es sich um kein reines Beschäftigungsproblem, denn Arbeitslosigkeit ist ein allgemeines Problem eines bestimmten Teils der Bevölkerung. Vielmehr geht es um Diskriminierung. Uns sind Fälle bekannt, wo sich beispielsweise Roma telefonisch für eine Stelle bewerben, diese vom Arbeitgeber zugesagt bekommen und dann, sobald sie zur Arbeit erscheinen und der Arbeitgeber feststellt, dass der Bewerber Roma ist, mit einer fadenscheinigen Begründung doch wieder weggeschickt werden. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Für arbeitslose Roma mit elementarer Schulbildung oder niedriger beruflicher Qualifikation wurden bereits spezielle Integrationsprogramme eingeführt. Die Arbeitsgruppe versucht außerdem, die Zusammenarbeit mit anderen Ministerien, Gemeindeverwaltungen und staatlichen Unternehmen herzustellen, um zu gewährleisten, dass Roma bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt werden. Projekte, die die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Roma zum Inhalt haben, versucht die 15-köpfige Arbeitsgruppe von der EU unterstützen zu lassen, die Förderprogramme wie beispielsweise Leonardo da Vinci oder Fair unterhält.
Noch einmal Stichwort Hochwasser, diesmal mit Blick auf den aktuellen Stand der Wasserqualität in einem der bekanntesten tschechischen Flüsse, nämlich in der Moldau. Mehr Informationen dazu hat Jitka Mladková.
Während der Hochwasserkatastrophe im diesjährigen Sommer und auch eine Zeit lang danach haben viele hierzulande ein düsteres Bild der Zukunft dieses Flusses gezeichnet, was die Qualität seines Wassers anbelangt. Die Rede war von einer Kloake, einem toten Fluss, in dem alle Lebewesen höchst bedroht, wenn nicht direkt zu einem erbärmlichen Ende verurteilt sind. Dies ist aber nicht geschehen. Während der ganzen Zeit wurde wiederholt ein Monitoring der Wasserqualität in der Moldau wiederholt durchgeführt, und das derzeitige Resultat, etwa 3 Monate nach der Flutkatastrophe, ist verblüffend gut. Das bestätigt auch Dr. Jan Cepak vom Umweltministerium.
Aktuální stav je poměrně dobrý a překračování ukazatelů, které jsou stanoveny pro znečištění povrchových vod.
Der aktuelle Stand der Wasserqualität ist verhältnismäßig gut. Es kommt nur zu minimalen Überschreitungen der von der Regierung schon 1999 festgelegten Limits der Wasserqualität. Diesbezüglich ist es zu erwarten, und da zitiere ich aus dem Abschlussdokument zu den Auswirkungen des Hochwassers im August 2002, dass diese keineswegs ein großes Ausmaß haben und nur von kurzer Dauer sein werden.
Jan Cepang zufolge stellten die großen Industriebetriebe die höchste Gefahr während der Hochwasserflut dar. Diese konnte seiner Meinung nach letztendlich doch gebannt werden, da die meisten Unternehmen mit einigen wenigen Ausnahmen, zu denen zum Beispiel das Chemiewerk Spolana Neratowice gehörte, frühzeitig entsprechende Maßnahmen getroffen hätten. Dies sogar trotz der Tatsache, dass faktisch alle Pläne auf ein Jahrhundert-Hochwasser eingestellt waren und nicht auf eines, das man als Jahrtausend-Hochwasser bezeichnen kann. Und so habe man, so Cepak, das diesjährige Hochwasser im Großen und Ganzen viel besser bewältigt als das vom Jahre 1997 im Meer. Die größten Hochwasserschäden seien auf die außer Betrieb gesetzten Kläranlagen zurückzuführen. Die relativ schnelle Inbetriebnahme dieser Einrichtungen verdanke man für die schnelle Verbesserung der Wasserqualität in der Moldau. Und außerdem
aufgrund einer Übereinkunft mit Povodí Vltavy, der Verwaltungsbehörde für die Moldau, hat man mittels der Moldau-Kaskaden auch nach dem Hochwasser einen höheren Wasserstand erhalten, um das durch Abwasser verunreinigte Flusswasser sozusagen zu verdünnen und gleichzeitig vieles schneller wegschwemmen zu lassen. Aktuell werden auch die für die biologische Wasserreinigung bestimmten Teile der Kläranlagen in Betrieb genommen, nachdem in der ersten Phase die sogenannten mechanischen Stufen wiederhergestellt wurden.
In Prag jedenfalls entspreche die Wasserqualität der Moldau weitgehend dem Stand vor dem Hochwasser, so Cepak.
Zum 31. Dezember 2006 will man in Tschechien die nationale Wehrpflicht abschaffen und ab dem 1. Januar 2007 soll es ausschließlich eine Berufsarmee im Land geben. Diese Armee soll mit 35.000 Berufssoldaten um circa ein Drittel gegenüber der jetzigen Anzahl von 53.000 Rekruten abgespeckt sein. Wie aber soll die Reduzierung bis dahin erfolgen? Erste Schritte dazu taten hohe Militärs in diesen Tagen der tschechischen Tagespresse kund. Lothar Martin fasst zusammen.
Die Wehrpflicht in Tschechien beträgt 12 Monate. Genau ein Jahr also muss ein junger Tscheche Militärdienst leisten, falls er nicht im Besitz des kleinen blauen Büchleins ist, in dem ihm die Wehruntauglichkeit bescheinigt wird. Jahr für Jahr werden um die 20.000 Rekruten neu zum Armeedienst herangezogen, doch im kommenden Jahr werden es erstmals weit weniger sein. Anstatt der 20.300 Männer wie in diesem Jahr sollen nur noch 10.800 Rekruten verpflichtet werden. Ein erster bedeutender Schritt also zur Reduzierung der Streitkräfte mit Blickrichtung auf die geplante Berufsarmee. Wer aber soll die große Verantwortung übernehmen und entscheiden, welche der jungen Burschen ab Jahrgang 1985 im nächsten Jahr zum Wehrdienst müssen und welche nicht? Wie der Oberbefehlshaber des Generalstabs der tschechischen Armee Jiří Šedivý dazu äußerte, werden dies die territorialen Militärverwaltungen, also die Wehrkreisämter sein. Sie haben genügend Informationen über die Erfordernisse der Armee, ebenso wie über die in der Warteschleife stehenden Rekruten. Das hauptsächliche Kriterium bei deren Auswahl ist ihr Gesundheitszustand. Anwärter mit einem eingeschränkten Gesundheitszustand werden im nächsten Jahr schon nicht mehr berücksichtigen, erklärte dazu General Šedivý. Mit anderen Worten, Brillenträger und junge Burschen, die aufgrund ärztlicher Attests nur unregelmäßig am Schulsportunterricht teilnehmen, fallen in diese Kategorie. Ein anderer Aspekt sind die sozialen Verhältnisse. Junge Männer, die in ihren Familien dringend gebraucht werden, sei es zum Beispiel zum Erwerb des Unterhalts oder zur Pflege von Familienangehörigen, müssen demnach auch nicht mit einem Einberufungsbefehl rechnen. Der Druck wird also vornehmlich auf den Wehrkreisämtern lasten, inwieweit sie anhand der genannten Kriterien die tatsächlich fähigsten Burschen zum Militärdienst berufen. Eine mögliche Befangenheit oder gar Bestechung im Stadium des Auswahlverfahrens soll weitgehend eingedämmt werden durch die Tatsache, dass jeweils eine örtliche Kommission über die Wehrtauglichkeit befinden wird und nicht einzelne Personen. Und die Wehrdienstpflichtigen selber? Werden sie nicht das Gefühl erhalten, aufgrund ihrer guten Gesundheit und ihrer bevorzugten Eignung diskriminiert zu werden? Wie der Direktor der Planungsabteilung beim Verteidigungsministerium, Zdeněk Dvořák, dazu mitteilte, soll dieses Gefühl, was durchaus nicht von der Hand zu weisen sei, durch mehrere Vergünstigungen abgebaut werden. Dazu gehören eine weitaus bessere Besoldung, als es gegenwärtig der Fall ist, die Erstattung der Fahrtkosten zum Heimatort und zurück bei Urlaub und Ausgang sowie eine anrechenbare Bescheinigung über das geleistete einjährige Praktikum im späteren Zivilleben.
Soweit unser heutiges Tagesecho. Nun geht es weiter mit dem Themenkaleidoskop.
Thank you. Herzlich willkommen zum Themenkaleidoskop, liebe Hörerinnen und Hörer. Es begrüßt Sie Lucia Motschkova. Für das heutige Themenkaleidoskop habe ich das Thema Familie und Familienleben gewählt. Darüber sprach ich mit dem Kinderpsychologen Professor Zdeněk Matějček. Professor Matějček zählt zu den größten Spezialisten in seinem Bereich. Und obwohl er in diesem Jahr bereits seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, was man ihm übrigens gar nicht ansieht, hält er immer noch Vorträge sowohl in Tschechien als auch im Ausland. Unter anderem arbeitet er im Prager Kinderzentrum für Psychiatrie. Professor Matějček beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Einfluss der Familie auf die Entwicklung des Kindes. Meine erste Frage lautete deshalb, Herr Professor, wie würden Sie die heutige Familie beschreiben?
Rodina se vyvíjí asi od svého pravěkého začátku až do dnešní.
Die Familie entwickelt sich schon seit der Urzeit. Einige ihrer Aufgaben bleiben immer bestehen. Hierzu gehört vor allem, sich um die Kinder zu kümmern und sie auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Die Familie ist auch die Partnerschaft zwischen Mann und Frau, die einander eine Stütze sind. Das sind also die zwei Hauptfunktionen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von weiteren Funktionen, die sich mit der Entwicklung der Menschheit ändern. Nehmen wir die Entwicklung der Familie in den letzten 100 Jahren, so sehen wir vor allem eine Verschiebung in der Rollenaufteilung. Und es ist eben die Rolle des Vaters, die sich viel wesentlicher verändert hat als die der Mutter. Jedenfalls müssen sich die Aufgaben der beiden Partner gegenseitig ergänzen, damit die Familie zusammenhält und die grundsätzlichen psychischen Bedürfnisse der Kinder abdeckt. Kehren wir aber jetzt zurück zu der Aufgabe des Vaters. In den letzten Jahren bekam sie einen deutlich intimeren Charakter. Das heißt, früher war der Vater der Herr Vater, der über alles entschied, und die Frau war eher die Unterdrückte. Die Frau hat sich inzwischen wesentlich emanzipiert und ist heute zum Partner des Mannes geworden. Von dem Mann werden jetzt hauptsächlich solche Qualitäten erwartet wie Zuverlässigkeit, Treue und die Fähigkeit zu planen und zu organisieren.
Die Familie verfügte früher über mehr Funktionen als heute. Ihre Aufgabe war es, sich um die Großeltern zu kümmern oder auch die Kinder auszubilden. Diese Funktionen übernahm im Wesentlichen der Staat. Zwei Hauptaufgaben der Familie sind laut Professor Matějček geblieben.
Zajišťovat všem členům rodiny citové uspokojení.
Die erste heißt, den Gefühlen von allen Familienmitgliedern gerecht zu werden. Diese Gefühlsketten sind schön, edel, aber zerbrechlich. Und wir sind von den vorherigen Generationen nicht ordentlich durchtrainiert und geschult, um diese Ketten für immer aufrechterhalten zu wissen. Die zweite Funktion ist es, das Kind auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Jedoch nicht in dem Sinne der traditionellen Ausbildung des Sohnes durch seinen Vater, sondern eher im Sinne einer emotionalen und gesellschaftlichen Vorbereitung. Aus dem Kind eine solche Person zu machen, die der Gesellschaft nützlich ist und der zugleich ihre Lebensweise eine Befriedigung bietet.
Wenn ein Tscheche in einem westeuropäischen Land öffentliche Verkehrsmittel benutzt und die dortigen Jugendlichen beobachtet, hat er den Eindruck, dass sich die tschechischen Kinder viel höflicher benehmen, zum Beispiel gegenüber den älteren Leuten, dass sie ihnen, obwohl natürlich nicht alle und nicht immer, aber doch häufig den Sitzplatz überlassen. Die Vorstellung, dass auch in Tschechien die Kinder und Jugendlichen sich so unhöflich benehmen werden, ist nicht gerade angenehm. Wird es aber wirklich so sein? Professor Matějček sagte mir dazu.
Nebudeme předpovídat, jak se bude vyvíjet naše rodina dále, to bych si ani netroufal.
Ich will nicht die Entwicklung der Familie vorhersagen, das wage ich nicht. Als Zeitzeuge weiß ich aber, wann dies begann. Diese Vorstellung, dass Kinder ganz frei erzogen werden sollten, ging von der Psychoanalyse aus. Dadurch wurde versucht, den durch eine zu strenge Erziehung entstandenen Kinderkomplexen vorzubeugen. Die Frage ist dann, wo die Grenze liegt. Jedenfalls kam eine Welle der freien Erziehung in Gang, die unserer Meinung nach viel zu liberal ist. Es hat in den USA begonnen und sich später nach Westeuropa verbreitet. Tschechien wurde von diesen Tendenzen nicht so sehr beeinflusst, obwohl es auch in diesem Land zu einer gewissen Liberalisierung des Familienlebens kam. Mittlerweile hat sich jedoch gezeigt, dass diese zu freie Erziehung ihre Nachteile hat. Ängstliche Kinder werden dadurch noch ängstlicher. Wenn ein Kind absolute Entscheidungsfreiheit bekommt, muss es, wenn es sich für etwas entscheidet, zugleich etwas aufgeben. Dieses Aufgeben löst wiederum Unzufriedenheit aus. Es steigt also das Angstgefühl. Und dagegen wehrt man sich durch Aggression. Eine gewisse Ordnung gibt dem Kind Lebenssicherheit. Und eben diese Sicherheit zählt zu den grundlegenden psychischen Bedürfnissen der Menschen. Sie haben die Erziehung der tschechischen und der westeuropäischen Kinder erwähnt. Ich selber bin ein Beispiel dafür. Ich hinke schon seit meiner Kindheit. Ich bin viel im Ausland gereist und weiß, dass man bei uns in Tschechien am rücksichtsvollsten mit mir umgeht.
Der Grund, warum die Tschechen höflicher sind, ist nach Professor Matejček nicht die unterschiedliche Entwicklung der Staaten aufgrund des Eisernen Vorhanges, sondern die Gefühlsveranlagung der sogenannten slawischen Familie. Im Vergleich zu der Generation der jetzigen Eltern steigt wieder die Bedeutung der großen Familie. Wie der Professor sagte, ist es eben ganz wichtig, bei den Kindern im frühen Schulalter die Beziehung zu den Großeltern zu pflegen und zu unterstützen. Denn die Früchte dieser Erziehung wird man dann ernten, wenn man selber Großmutter oder Großvater wird. Zum Schluss fragte ich Professor Matejček nach den meisten Fehlern, die die tschechischen Familien heute begehen.
Rodina je taková, jaká je, že a ta naše představa, jak by měla vypadat nebo neměla vypadat.
Die Familie ist so, wie sie ist, und unsere Vorstellungen darüber, wie sie aussehen soll, sind immer sehr persönlich. Ich als Psychologe würde keine Vorwürfe machen, sondern eher Empfehlungen geben. Und zwar würde ich den Vätern empfehlen, sich am Familienleben von Anfang an zu beteiligen. Das heißt nicht, dass die Eltern mit ihren Kindern so viel Zeit wie möglich verbringen sollten, sondern dass sich die Familienmitglieder gemeinsam gut fühlen, dass die Eltern das Leben mit dem Kind richtig genießen.
Prostě žijeme a objevujeme to dobré, co prostě nám ten život dává. Čili já bych jim přál, aby si teda opravdu života užili.
Und mit dieser Empfehlung des Kinderpsychologen Professor Zdeněk Matejček geht das Themenkaleidoskop zu Ende. Es verabschiedet sich Lucie Moučková.
Damit sind wir mit unserer heutigen Sendung am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.